Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
Neulich hatte ich jemanden zu Gast, der dann bei jemandem, den wir gemeinsam kennen, sehr dermaßen sich über mich beschwert hat, dass ich dachte, okay, vielleicht soll ich doch nochmal anrufen, was eigentlich war. Aber ja, ich bin nicht dafür da, dass ich es den Menschen angenehm mache.
Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich bin gerade für ein paar Tage in Berlin und darf heute eine Journalistin treffen, die mich schon seit meiner Schulzeit im TV begleitet und deren Talkshow ich regelmäßig schaue oder im Podcast höre, weil ich finde, dass sie es gerade in den längeren Einzelinterviews schafft, etwas rauszuholen, was nur wenige schaffen, Sandra Maischberger. Ihre Talksendung in der ARD gibt es seit 21 Jahren. Davor moderierte sie eine tägliche Sendung bei NTV, davor bei Talk im Turm. Aber ihre Karriere begann ursprünglich beim Radio. Ich möchte heute mit Sandra Maischberger darüber sprechen, was aus ihrer Sicht guter Journalismus ist, wie hart und konfrontativ gefragt werden sollte, welche Gäste die richtigen sind und wie die verschiedenen Meinungen auch bei Themen wie der Ukraine und Israel zur Geltung kommen sollten. Hallo Sandra Maischberger.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Maischberger, wir sitzen hier im Journalistenclub von Axel Springer. Sie waren schon mal da vor sehr vielen Jahren. War Sie mal bei Axel Springer kurz?
Ich habe die Journalistin-Ausbildung gemacht bei der Deutschen Journalistenschule in München. Und es wurden die Praktika verteilt. Und ich war ziemlich sicher, dass ich keine Printjournalistin werde. Und dann habe ich das Praktikum genommen, das keiner wollte, nämlich bei der Bild Berlin.
Das wollte keiner?
Nee, das wollte keiner, weil keiner mochte die Bild. Ich mochte sie auch nicht. Ich hatte ja Wallraff gelesen und ich wollte eigentlich nur herausfinden, ob Wallraff recht hatte. Also habe ich dann 87 dieses Praktikum hier angetreten in der Bild. Also hier in dem Haus, in dem wir sitzen. Es war
direkt
damals
an der
das
Mauer.
Einzige. Genau, man konnte eben, das war schon spektakulär, aus dem Fenster runter in den Grenzstreifen schauen, wo manchmal die Fopos entlang liefen, aber sehr viel häufiger noch Hasen. Es war schon eine echte Erfahrung und ich habe aber dann nach kurzer Zeit dann gewechselt, zwei Etagen tiefer, glaube ich, in die Morgenpost im selben Haus.
Können Sie sich an eine Geschichte erinnern, die Sie bei Bild recherchiert haben?
Also das war mit ein Grund, warum ich da auch wieder schnell weg bin. Das ist meine Grundskepsis ein bisschen bestätigt. Mein erster Tag. Die hatten mich irgendwo da hinten in die Ecke gesetzt und damals hat man angefangen, Nachrichten auf den Bildschirmen so aufpoppen zu sehen und die machten irgendwie die Ausgabe vom nächsten Tag und ich habe dann gesagt irgendwie, hier Tegel, Alarm. Und die hatten das alle noch nicht gesehen. Irgendwie war da einer mit einer Attrappe von einer Waffe, wie sich später rausstellte, hingegangen oder sowas in der Art. Und dann sagten die, ah cool, also das hast du gefunden, also gehst du jetzt raus. Und dann habe ich eine Geschichte recherchiert und dann war die vorne auf der Schürze, war meine Headline. In der Verkürzung, wie geschildert wurde, was ich herausgefunden habe, war es einfach nicht mehr richtig. Weil es hatte natürlich nur irgendwie einen kurzen Satz mit, weiß ich nicht, vier Worten. Und das war nicht das, was ich eigentlich recherchiert hatte und dachte, nee, das kann man so eigentlich nicht sagen. Aber es war natürlich super zum Verkaufen.
Sind Sie dann hingegangen an den Balken, so hieß das ja bei Bild oder heißt
das
immer noch?
Nee, damals gab es noch keinen Balken, glauben Sie mir. Das war einfach noch sehr, sehr, very, very analog. Aber ich habe das moniert und dann gab es noch eine zweite Geschichte und ich habe wirklich gelernt bei Bild tatsächlich mich kurz zu fassen, jedes einzelne Wort zu setzen. In diesen sehr kurzen Sätzen, aber ich habe eben auch gesehen, dass in der Verkürzung sehr häufig eine Verfälschung lag. Und das war nicht meine Welt.
Warum war für Sie klar, dass Sie nicht Printjournalistin werden würden?
Weil ich schon nach der Schule direkt angefangen hatte, als Journalistin zu arbeiten im Radio. Also meine Leidenschaft und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr das Talent beim Quatschen lag.
Sie haben dann beim Radio angefangen. War Ihnen klar, dass Sie irgendwann Richtung Fernsehen gehen würden?
Nein. Mein Vater mochte Fernsehen gar nicht. Wir hatten über lange Zeiten gar keinen Fernseher zu Hause. Und ich habe nicht ferngesehen. Also ich habe Radio gehört,
gar
ganz
nicht.
Viel. Nee, ich habe nicht ferngesehen. Es hat mich nicht interessiert. Ich bin zum Journalismus gekommen, weil meine Mutter mir während meiner Abiturprüfung die Anzeige aus der Süddeutschen Zeitung rüberschob. Also in der Zeit, wo die Prüfungen waren. Und da war der Bayerische Rundfunk, der suchte Diskjockeys und Moderatoren. Und einen Diskjockey konnte ich mir vorstellen, weil Platten auflegen machte ich immer schon gerne. Da habe ich mich beworben, die haben mich genommen.
Jetzt haben Sie schon seit 21 Jahren diese Sendung in der ARD, die sich immer mal verändert hat, von Menschen bei Maischberger jetzt zu einer
Maischberger die Woche an und jetzt Maischberger, genau.
Genau. Also Sie moderieren mittlerweile dreimal die Woche. Und
Nein, stopp. Wir haben jetzt einmal einen Versuch gemacht, ja. Dreimal drei. Drei Wochen lang dreimal die Woche.
Würden Sie das gerne das ganze Jahr durchziehen?
Also es gibt mehrere Aspekte. Der eine ist, dass ich tatsächlich im Moment mit einer Sendung pro Woche nicht hinkommen würde, weil ich immer das Gefühl habe, also in diesen Zeiten, in denen wir leben, sich einmal zu konzentrieren und herauszufinden, was ist jetzt wirklich das Wichtigste, das wird irgendwie meiner Chronistenader nicht gerecht. Ich möchte gerne mehr Zeit haben und zwei Sendungen sind sehr gut. Wenn die ARD sich irgendwann entscheiden sollte, dass es drei sein sollten, dafür war ja dieser Test auch für beide Seiten angelegt, kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, denn wir haben gerade wirklich themenreiche Zeiten und ich habe ein fantastisches Team, also mal gucken.
Worauf kommt das an, wenn man das testet? Geht es da vor allem um Quote oder geht es darum, wie es...
Also für mich persönlich kam es darauf an, ob wir es können. Kriegen wir das? Wir haben ja auch dieses Panel, das ist ja eine sehr eigene Art im Fernsehen. Sie sind ja häufiger zu Gast, Sie kennen das. Das ist so etwas, ich nenne es immer Presseclub auf Speed. Also ein bisschen schneller, ein bisschen pointierter, aber dem auch die Möglichkeit, dass man ein paar Themen auch mit hineinnimmt, die eigentlich zu klein sind, um eine lange Strecke damit zu machen, aber trotzdem nochmal auch interessant, vielleicht auch nochmal ein bisschen humoristischer. In dieser Woche hatten wir es mit dem Vogel, den die FDP da auf ihrem Parteitag hatte. Das sind so kleine Facetten, die wir da sehr gut abdecken können. Und meine große Frage war, kriegt man das sozusagen auf Strecke hin? Also dreimal in der Woche mit unterschiedlichen Themen. Das war für mich zum Beispiel die größte Erkenntnis. Ja, das geht, weil man dann unterschiedliche Schwerpunkte auch setzen kann mit den Kollegen und Kolleginnen, die da sind. Also das war für mich eine Frage, was die anderen darin sehen. Also meine Arbeitgeber, Auftraggeber in der ARD, weiß ich nicht.
Wann entscheiden Sie das, ob das jetzt dreimal?
Ich weiß gar nicht, ob das so entschieden wird. Sie wissen ja, wir sind ein föderales System und stolz darauf. Und weiß ich nicht, vielleicht vor meiner Rente. Ich weiß es wirklich nicht. Nein, das klingt jetzt despektierlicher, als es ist. Aber es ist sehr, sehr gut gelaufen.
Gute Quoten
hatten
Sie,
ne? Es hat uns im Team sehr großen Spaß gemacht. Wenn wir zwei Sendungen machen, sind wir glücklich. Wenn es eine Anfrage gibt, mehr zu tun, auch.
Wenn ich mir Ihre Gäste oder die Interviewführung anschaue und anhöre, ich denke immer bei mir im Podcast, finde ich persönlich meist Streitgespräche spannend. Also tatsächlich Gäste, die eine ganz andere Haltung haben beim Thema Ukraine oder auch Israel oder anderen Themen, die ich cover, wo ich mich ein bisschen auskenne. Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie in Ihrer Sendung durch und durch meinungslos sind.
Das galt damals für NTV, ja.
Ist das immer noch so? Weil Sie halten sich ja schon in Ihrer Sendung sehr zurück mit der eigenen Haltung oder Meinung.
Ja, das ist immer noch so. Es gelingt einem natürlich wahrscheinlich nicht hundertprozentig zu verstecken, wo das Herz schlägt. Aber ich sehe es schon als meine Aufgabe, die Meinung der anderen hervorzuholen. Und das gelingt mir natürlich besser, wenn ich möglichst neutral da bin. Im Einzelgespräch ist es nochmal was anderes. Im Einzelgespräch, also wenn ich ein Duo habe, das strittig miteinander diskutiert, ist meine Rolle eher die, dass ich da Themen hineingebe in die Auseinandersetzung, dass ich wirklich moderiere im wahrsten Sinne des Wortes, indem ich schaue, dass jeder auch zu Wort kommt. Solche Dinge, wenn ich im Einzelgespräch bin, muss ich ja die Gegenseite mit hineinbringen, ja, und bin ganz natürlicherweise konfrontativer. Denn ich muss ja alles abdecken, was jemand sagen würde, der da kritisch rangeht, also die andere Position nimmt. Da wirkt das vielleicht so wie eigene Meinung, aber ist es nicht. Also wir sind genauso kritisch gegenüber einem Herrn Habeck oder einem Herrn Söder oder einem Herrn Lindner oder eben einem Herrn Klingbeil. Wer auch immer da ist, muss damit rechnen, dass er mit dem konfrontiert wird, was kritisch anzumerken ist.
Jetzt sind Sie über 20 Jahre in dem öffentlich-rechtlichen Geschäft.
Oh, länger.
Oder länger, aber in der Sendung, die Sie dort machen. Ich finde das Erstaunliche und auch Beeindruckende ist, also erst einmal, dass Sie da so völlig skandalfrei durchgekommen sind.
Was meinen Sie mit skandalfrei?
Nein, also bei anderen Moderatorinnen oder Moderatoren gibt es ja immer mal diese oder jene Geschichte.
Wirklich?
Ja, also
aber
wenn
nicht,
ich
bei, jetzt, nicht bei uns im öffentlich-rechtlichen.
Nein,
ich
niemals.
Bitte Sie, das würden wir nie machen.
So, aber gleichzeitig, was ich ebenso spannend finde, dass wahrscheinlich Sie zu den Moderatorinnen gehören, bei denen man eben gar nicht weiß, wo sie steht, politisch. Das ist bei anderen Moderatoren, finde ich, ein bisschen anders.
Wie schön, das ist ein Kompliment.
Ja, das ist ein Kompliment. Ist es schwer, dass man das hinbekommt?
Also ich glaube, es gäbe Kolleginnen und Kollegen, aber auch auf der politischen Seite Gäste, die durchaus eine Ahnung haben, wo ich politisch stehe. Es gibt eigentlich auch bei Parteien, die ich jetzt mal persönlich nicht wählen würde, immer Punkte, wo ich sage, da haben die absolut recht. Also warum soll ich mich da aus parteipolitischen Gründen starr machen? Nein, ich versuche es differenziert zu sehen und mich auf Punkte und auf Themen zu konzentrieren. Und da sind die Parteienpräferenzen mal unterschiedlich gelagert.
Und wenn Sie sich auf einen Gast vorbereiten, wann wissen Sie, wie hart und penetrant Sie nachfragen werden oder wann Sie sich zurückhalten? Und
kommt sehr darauf an. Also wir arbeiten ja sehr exzessiv in der Vorbereitung. Ich habe interessanterweise neulich mit Jakob Menge, ist mein Redaktionsleiter, sein Vater war Wolfgang Menge, eine Koryphäe und ein Unikum in der Fernsehlandschaft. Er hat Drehbücher geschrieben, Fernsehspiele, aber er war eben durch und durch Journalist. Und der hatte etwas gesagt, ich hatte das in dem Wortlaut vergessen. Jakob hat mich neulich in einer Veranstaltung daran erinnert. Der hat immer gesagt, von dem, was du weißt, wirst du 10% verwenden und 90% musst du trotzdem wissen. So recherchieren wir. Das heißt also, wir recherchieren alles im Umfeld und dann setzen wir uns am Tag der Sendung zusammen und setzen da nochmal Gewichte. Und Gewichte setzen heißt, welche Themen sind wirklich wichtig? Wie tief geht man rein? Wo geht man auch in die Sache richtig tief rein? Wo, man muss auch wissen, also ich nenne es immer ein Frageziel. Ich muss in ein Interview nicht mit vorgefassten Fragen gehen, aber ich muss doch wissen, was ich möchte, also welche Frage ich beantwortet werden haben möchte oder jedenfalls feststellen, dass es dazu keine Antwort gibt. Das ist eine sehr intensive Auseinandersetzung und in dieser Sitzung wird erstmal schon mal darüber geredet, wo könnte es auf jeden Fall konfrontativer werden, wo nicht. Und dann passiert es im Gespräch, ob Sie es glauben oder nicht. Es gibt Antworten, die dann die nächste Frage bedingen oder die nächste Nachfrage. Und dann bleibt man mal dran, mal nicht. Also es ist nicht so, dass jemand bei mir im Knopf, im Ohr dann sagt, jetzt bleib mal dran.
Haben Sie einen?
Ich habe seit einigen Jahren einen, das war der Wunsch des Senders. Ich bin eigentlich immer ohne Knopf gewesen, weil ich immer sage, auf dem Platz ist auf dem Platz.
Also Knopf muss man erklären, dass die Redaktion theoretisch...
Genau, die Regie macht das ja manchmal, die sagt, also du überziehst gerade 2 Minuten, hör jetzt auf. Das ist legitim. Und alles andere finde ich schwierig, denn ich muss ja eine Entscheidung treffen. Also gehe ich jetzt dieser Spur nach im Gespräch oder einer anderen? Und ich habe das Gefühl, also die Sendung heißt wie ich, also ich stehe dann auf dem Platz, die Trainer sind am Spielfeldrand und ich treffe dann da die Entscheidung. Aber klar, ist, also bei Fake News ist es immer gut oder ich verspreche mich, mache einen Fehler, dann werde ich korrigiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jemand sitzt und sagt, so jetzt vertiefe da und geh dahin. Vielleicht wäre das sinnvoll, ich weiß es nicht, wir haben es nicht ausprobiert, aber das heißt, ich entscheide dann auch in dem Moment. Und manchmal mache ich da große Fehler.
Was war Ihr größter Fehler?
Ach nee, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, aber wo die Kollegen dann in der Sendungskritik am nächsten Tag sagen, also das war nicht angebracht, da warst du auf der falschen inhaltlichen Seite, da warst du zu penetrant, diese Dinge tauschen wir dann aus. Und es gibt aber auch den Moment, wo sie sagen, ach, das war aber sehr gut nachgefragt, das stand ja auch nicht auf dem Zettel. Also das ist dann eine Entscheidung des Moments.
Jetzt haben Sie letzte Woche, glaube ich, meinen Vorstandsvorsitzenden.
Ja, ich hätte auch angefangen, über ihn zu reden. Gut, dass Sie es tun.
Sehen Sie, wie ist da die Vorbereitung gelaufen? Was wollten Sie?
Ich habe nämlich wirklich drüber nachgedacht, also Matthias Döpfner. Mir fallen spontan 4 Themen ein, sozusagen, über die ich intensiver hätte mit ihm reden können und wollen. Das Thema, zu dem wir uns verabredet hatten, war, die Thesen seines Buches zu besprechen, die ich für jemanden, der international tätig ist, durchaus steil finde. Banal gesagt ist es so, wir lassen uns Geschäfte und Handel nur mit Menschen oder Staaten treiben, ja, die unsere Grundwerte teilen. Könnte sein, dass man da sehr einsam wird, recht schnell, je nachdem, auch wer zum Beispiel in Amerika regiert und so.
China angeht.
China sowieso, ja. Also das war unser Thema und ich fand es auch richtig, das zu vertiefen. Darüber hinaus hätte ich natürlich, ganz am Schluss habe ich dann die eher skandalbehaftete Seite von Matthias Döpfner, um mal Ihr Wort in den Mund zu nehmen, thematisiert. Also es gab ja Chatprotokolle, Nachrichten, WhatsApp, in denen doch sehr viel auch einer Denkweise klar wurde. Also Hälfte FDP, Frau Merkel und der DDR-Obrigkeitsstaat und die Ossis, die sind entweder Faschisten oder sie sind Kommunisten, drunter machen sie es nicht. Also da hätte ich gerne natürlich auch ein bisschen länger verweilt, habe es aber dann recht kurz gehalten. Was ich gar nicht gemacht habe, war ein ganzer Teil, der mich auch interessiert hätte. Also ich sage jetzt mal Beschwerden, Presserat. Also zu der Bild-Zeitung, die da, ich glaube, 2023 an der Spitze war, mit weitem Abstand über die Frage, wie eben die Berichterstattung ist und welche Vorwürfe da sind. Oder man hätte einen Staranwalt zitieren können, der die Bild-Zeitung und damit aber auch Herrn Döpfner persönlich verantwortlich gemacht hat für einen Selbstmord. Das haben wir alles nicht getan oder ich habe es dann nicht getan, weil das hätte vermutlich einfach nochmal eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und wir haben uns auf ein Thema konzentriert und dann die Entscheidung getroffen, das eher an den Schluss und kürzer zu fassen.
Haben Sie darüber nachgedacht, auch während der Vorbereitung, diese Vereinbarung oder diese Anfrage, die Sie ja dann gestellt haben und gesagt haben, ich will über Ihr Buch reden, zu kippen und zu sagen.
Nee, ich bin fair.
Ja, das habe ich. Ich fand es auch sehr fair, muss ich sagen.
Oh, dann war ich nicht gut.
Sie haben ja am Ende die harten Fragen gestellt, die ich Ihnen auch gestellt hätte. Nur ich habe mich beim Zuschauen gefragt, wie wäre es mir gegangen, wenn der jetzt da mein Gast gewesen wäre? Und ich weiß, dass eigentlich die Zuschauer das andere sehr viel mehr.
Das weiß ich nicht, ob was die Zuschauer.
Oder ich wicht, also in der Gewichtung. Und ich,
die Medienzuschauer vielleicht.
Ist das so, ja?
Ja. Ich weiß nicht, Herr Döpfner ist, glaube ich, in der Zuschauerschaft, die wir haben, die ja sehr, sehr heterogen ist. Ich weiß nicht, als was der da bekannt ist, aber ja. Das war nicht die Verabredung. Also nicht, dass er gesagt hat, fragen Sie nicht, sondern wir haben explizit zu einem Buch eingeladen. Und es sollte auch nicht so sein, dass das Buch sozusagen mein Feigenblatt ist, um dann mit ihm eine medienpolitische Diskussion zu führen, von der ich nicht sicher bin, ob sie mich als Journalistin mehr interessiert als jemand anderen da draußen auch.
Haben Sie schon mal während der Sendung eine Verabredung in den ganzen Jahren, die Sie dort sind, also was heißt Verabredung? Es ist ja eine Anfrage, Sie wollen zu einem Thema sprechen. Mal so gebrochen, dass hinterher derjenige gesagt hat, Moment mal, also wir wollten hier über was auch immer sprechen.
Also solche Art von Verabredungen versuche ich nicht zu treffen, weil das ist einfach eine falsche Grundlage. Das versuchen wir zu vermeiden, aber es gab natürlich einmal Helmut Kohl in der Sendung, der wollte mit mir dann vorher essen gehen, das war natürlich nach dem Höhepunkt der Spendenaffäre und wir waren essen und er meinte, Sie können natürlich fragen, was Sie wollen, über diese und diese Dinge rede ich nicht so gerne. Und dann habe ich gedacht, gut, da redet er nicht so gerne, aber ich schon.
Und dann haben Sie in der Sendung
natürlich genau das gefragt. Und dann hat er nachher gesagt, das sei gegen die Verabredung gewesen. Und ich habe gesagt, nein, wir haben keine Verabredung getroffen.
Sie haben nur gesagt, was Sie nicht gerne hören wollen oder reden wollen. Und natürlich bin
meistens, wenn jemand kommt, das ist passiert seltener, aber wenn jemand kommt und sagt dieses und jenes, dann gibt es auch den Fall, wo wir sagen, ja, dann halt nicht, weil das können wir nicht aussparen. Aber meistens ist es so, dass, und das hat sich übrigens wirklich geändert, also Spitzenpolitiker früher waren doch sehr viel mehr darauf bedacht, dass sie vorher wissen, ganz genau, worum es geht. Ich habe das Gefühl, das ist etwas weniger strikt gehandhabt.
Passiert ist, dass Politiker oder Politikerinnen nach einer Sendung sich bei Größen beschweren, den Intendanten anrufen?
Nee, das nicht. Ach, die Zeiten sind längst vorbei. Aber sie beschweren sich trotzdem bei der Redaktion im Zweifel. Oder bei anderen. Neulich hatte ich jemanden zu Gast, der dann bei jemanden, den wir gemeinsam kennen, sehr dermaßen sich über mich beschwert hat. Also ich dachte, okay, vielleicht soll ich doch nochmal anrufen, was eigentlich war. Aber ich bin nicht dafür da, dass ich es den Menschen angenehm mache.
Wenn Sie dort sitzen mit Ihrem Interviewpartner oder Interviewpartnerin, glauben Sie gerade bei männlichen Politikern, also Helmut Kohl damals oder auch anderen, dass es ein Vorteil ist, wenn man eine Frau ist?
Also früher sicherlich, weil es einfach, als ich anfing, nicht so wahnsinnig viele Frauen gab, die dasselbe getan haben wie ich. Das hat sich heute fast ins Gegenteil verkehrt. Wir suchen inzwischen die Männer mit größerer Genauigkeit. Und es ändert sich natürlich mit dem Alter. Also ich war mal eine jüngere Frau, jetzt werde ich langsam eine ältere Frau. Da sind die Flirtversuche doch sehr überschaubar, wenn Sie das meinten.
Nein, ich meine keine Flirtversuche, sondern eher die Frage, ob sich ein Politiker irgendwie besser fühlt oder vermeintlich nicht so in Gefahr fühlt.
Nee,
oder
das kann ich ganz klar
ausschließen.
Das kann ich ausschließen. Ich habe ja einen Ruf.
Das stimmt. Wenn wir über die Art und Weise eines Interviews sprechen. Und wenn Sie entscheiden, wie Sie dort denjenigen oder diejenigen interviewen und das vorbereiten mit Ihrer Redaktion, wie ist das in dem Moment? Wann entscheiden Sie sich, wie häufig Sie nachfragen und auch wie konfrontativ Sie sind? Ist das alles aus der Situation heraus?
Also 50-50 würde ich sagen. Mal ist es so, dass es klar ist, an welchem Punkt jemand versucht, keine Antwort zu geben. Dann bereite ich schon mal 2, 3, 4 Nachfragen mit den Kollegen gemeinsam weiter vor. Und manchmal passiert es in der Situation, wenn man wirklich das Gefühl hat, da sitzt jemand, der nun partout etwas, was er eigentlich weiß und wissen sollte, so nicht mitteilen will. Und manchmal schieße ich auch übers Ziel hinaus und frage dreimal nach, obwohl es klar ist, dass da keine Antwort mehr kommt. Und dann wirkt das ein bisschen penetrant. Das ist auch nicht, dann ist es auch nicht gut.
Das erlebe ich auch häufiger, dass sich Zuschauer oder Hörer beschweren und sagen, warum hast du jetzt die Frage 5-mal gestellt und was soll das? Da kommt doch eh nichts mehr raus. Aber ich mich dann auch frage, naja, aber wenn wir keine Antwort bekommen, was sollen wir denn anderes machen, als nochmal nachzufragen?
Also das ist die Lehre, ist, dass man irgendwann mal dann zumindest dieses als Fakt auch deutlich, also kenntlich machen muss. Also offensichtlich ist das eine Frage, auf die Sie nicht antworten wollen. Nehmen wir zur Kenntnis, weiter im Text. Also man muss auch irgendwann mal in der Lage sein, nach so einem vielleicht fruchtlosen Versuch einen Strich zu ziehen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Dann ist das auch eine Botschaft. Eine nicht beantwortete Frage kann durchaus auch eine Antwort sein.
Luis Klamroth hat jetzt in dieser Woche, als Sarah Wagenknecht nicht antworten wollte, hat er, glaube ich, 3-mal nachgefragt und dann hat er sich umgedreht und ist sozusagen weggegangen und ist dann zum nächsten, was auch, fand ich, eine sehr gute Idee war, um mal zu zeigen, Moment mal, Sie beantworten die Frage nicht und jetzt kehre ich Ihnen den Rücken zu. Und es war so, dass sich dann Frau Wagenknecht beschwert hat, dass sie irgendwie unmöglich fand. Und ich fand es eigentlich eine interessante Technik.
Hat sie sich in
Technik.
Der Sendung beschwert? Oder
ja, so klang das. Also ich glaube, sie hat dann irgendwas, das ist ja unglaublich oder so. Und dann ist er weg und ist dann aber zum nächsten.
Also die Techniken, wie man aus jemandem etwas herausbekommt, was er eigentlich nicht sagen will, die sind ja sehr unterschiedlich. Es gab mal einen Kollegen, der hat sich so nah an den Interviewpartner
Michel
angesetzt.
Friedmann.
Nee, nicht Friedmann, sondern Korun hieß der, Wolfgang Korun. Und hat sozusagen das Knie des Gegenübers so mehr oder weniger zwischen seine genommen. Männer unter Männern, das ging ja noch. Aber und der hat so sehr gegen dieses Prinzip von so einem gewissen Abstand, den man hält, durchbrochen, dass da manche zusammengeklappt sind. Ja, Michel Friedmann, den habe ich immer die Lobster-Methode genannt, wenn Sie mal gesehen haben, wie die Fischer Lobster fangen,
ja.
Die sich ja sehr nach in die Korallen verkrallen und vorne sind nur diese beiden Tentakel, hätte ich jetzt fast gesagt, diese beiden Antennen und dann gehen die da ran und greifen die an diesen Antennen und dann schütteln die das Tür so durch, dass es irgendwann mal nicht mehr weiß, was oben und unten ist und lässt los. Das ist Michel Friedmann für mich
gewesen. Und er war auch immer sehr nah.
In der besten Zeit und ich fand alle diese Dinge legitim. Also es ist eine Geschmacksfrage, ob man das mag.
Ich fand es auch toll, die Sendung damals.
Aber es ist eine legitime, eigene, persönliche Art, zu versuchen, etwas zu erfahren, was jemand nicht mitteilen möchte. So. Und deswegen, also ich bin über alle Spielarten immer überrascht, glücklich, freudig.
Und haben Sie das Gefühl, Sie sind ja nun lange dabei im Polit-Talk, dass das Nicht-Antworten zugenommen hat oder die Techniken des Nicht-Antworten-Wollens?
Nein, eigentlich nicht.
Es war immer schon so.
Es gab immer schon die quasi sehr, sehr, also wie Maschinengewehr geredet haben, man kommt gar nicht durch mit einer Frage. Es gab immer schon, also auch schon, das ist ja eine alte Geschichte, wie Genscher dem jungen Möllemann erzählt hat, was er machen soll, wenn draußen die Reporter mit den Mikrofonen warten und drinnen war eine Sitzung. Und der Genscher hat gesagt, sie werden dich nach dem Kühlschrank fragen und du antwortest mit der Waschmaschine. Also sehr bildlich gesprochen, du gibst einfach genau die Botschaft, die du abgeben willst und es ist ganz egal, wonach du gefragt wirst. Das gab's also, seitdem politische Kommunikation existiert.
Weil manche auf mich ein bisschen übertrainiert wirken.
Also ja, also trainierter sind sie tatsächlich stärker. Das kann schon sein. Aber es ist nicht immer gut. Also
ist auch meine Eindruck.
Ja, weil es ist, also das nimmt dann die, wie nennt sich das schöne
Authentizität.
Wort? Ganz genau. Das ist ja heutzutage irgendwie die Währung und wenn sie zu trainiert sind, haben sie keinen Charakter mehr.
Ich war jetzt gerade in diesem Wochenende in den USA und habe da viele US-Journalisten getroffen, auch aus dem ganzen TV-Bereich und dem ganzen Medienbereich dort und auch über viele dieser Fragen gesprochen. Also wie führt man das richtige Interview, was ist die richtige Härte? Und mein Eindruck ist, wenn ich US-Fernsehen schaue oder auch zum Beispiel Hard Talk bei BBC, dass sie sehr, sehr viel härter, tolles Format finde ich auch, sehr viel härter noch und direkter sind als in Deutschland generell.
Und sie wissen mehr. Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich eine angelsächsische Art und Weise, miteinander einfach tough umzugehen. In Deutschland würde das vermutlich als unsympathisch von den Zuschauenden gesehen werden. Also Lanz dehnt schon sehr weit, finde ich, die Art und Weise, wie man insistierend unhöflich wird. Ja, aber ich glaube, dass das immer auch so ein bisschen so eine gesellschaftliche Art ist, wie reden wir miteinander. Und dieser Hard Talk, ich weiß nicht, ob das 1:1 sich so übersetzen lässt.
Weil es eine andere Mentalität gibt.
Vielleicht
oder?
Ja eine andere Art der Debattenkultur gibt. Also ich, Englisch Debating Clubs schenken sich auch nichts. Die versuchen einerseits humorvoll immer zu sein, aber auch gleichzeitig sehr hart in der Sache. Und wir haben doch eine ein bisschen konsensorientiertere Debattenkultur.
Weiß aber nicht, es hat auch noch nie jemand ausprobiert so richtig, oder? Weiß ich nicht. Öffentlich-rechtlich zumindest?
Naja,
gut, Friedmann doch. Vielleicht damals.
Ich weiß nicht, das war kein Hard Talk bei Friedmann, das war ja eher schon... Also ich müsste nachdenken, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gab schon den einen oder anderen Versuch, das zu tun. Manchmal diese kürzeren Sachen bei Tagesthemen, Heute-Journal, diese kurzen Interviews, die 3 Minuten, da hat man gar nicht so viel Zeit.
Von Frau Slomka
oder Christian Siebers. Die sind durchaus, finde ich, in dieser Tradition zu sehen. Aber es dann 30 Minuten lang am Stück zu machen, das ist tatsächlich bei uns noch nicht da. Das mache ich auch nicht wirklich. Auch weil ich das Gefühl habe, das strengt auch diejenigen, die zuschauen, offensichtlich an.
Und manchmal, also das geht mir, wenn ich jetzt Ihre Einzelinterviews mit bekannten Politikern schaue oder höre, dass die Freundlichkeit, aber gleichzeitige Härte und das jetzt nicht Penetrante wie bei Hard Talk aus den deutschen Politikern manchmal mehr rausholt am Ende.
Manchmal so. Die deutschen Politiker, so gibt es ja gar nicht, sondern die sind ja sehr unterschiedlich und man muss seine Strategien auch durchaus anpassen gegen demjenigen oder derjenigen, die da gegenüber sitzt. Also über kaum etwas machen wir uns so viel Gedanken wie genau über das. Also wie redet jemand, welche Art von Strategien, also es ist ganz anders, wenn Sie ein Interview mit Sarah Wagenknecht machen oder Sie machen ein Interview wie gestern mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Ganz unterschiedliche Botschaften natürlich auch, aber eben auch ganz unterschiedliche Art, mit jemandem, einem Interviewpartner umzugehen.
Sie sprechen es an, die Frage, wie man mit Interviewpartnern umgeht. Die Debatten um die AfD führen wir seit Jahren eigentlich, aber jetzt wieder intensiver, gerade mit Blick auf die Ostwahlen, auf Thüringen, auf Sachsen. Was ist aus Ihrer Sicht der richtige Umgang mit den AfD-Politikern?
Und Sie glauben, darauf gibt es eine gute Antwort, ja? Das ist zum Beispiel typisch. Also ich finde, es gehört zu diesen Fragen, die so komplex sind und so schwierig, dass ich keine einfache Antwort darauf geben kann.
Weil wir haben ja einen Podcast, wo wir Zeit haben.
Ja, ich weiß, es ist nur wirklich schwierig. Also manchmal habe ich das Gefühl, wie man es macht, macht man es falsch. Also sie in die Sendung zu holen und zu konfrontieren, dann kommt wieder der Opfermythos. Sie nicht in die Sendung zu holen, ist sicherlich auch nicht richtig. Es gibt ein paar sehr kluge Menschen. Nils Minkmar zum Beispiel hat das gerade geschrieben in der Süddeutschen. Er sagte, ladet sie gar nicht ein, denn sie lügen alle. Und ich glaube, dass was dann passiert, ist, dass dann alle, die ohnehin der Meinung sind, die AfD ist die beste Partei, die bleiben dann da, wo sie sowieso sind, nämlich in ihrer eigenen Blase.
In den sozialen Medien.
Das heißt, die werden sich dann nur selbst verstärken und es gibt überhaupt gar keinen Widerspruch mehr. Und so ist es immerhin der Versuch, da Widerspruch hineinzubringen. Klar ist mir auch, dass wenn ich Herrn Kropalla einlade, er war bei uns mit Herrn Sundermeier kurz nach den Korrektivrecherchen, dass die AfD oder diejenigen, die Mediengruppe der AfD, die machen daraus kleine Clips. Die sind natürlich immer genau so geschnitten, dass immer Herr Kropalla gewinnt.
Das ist auch mein Eindruck, dass viele Politiker gerade aus diesem Lager diese Sendung benutzen, weil sie wissen, dass sie dann mit dem Label Maischberger eine ganz andere Seriosität haben, als zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwo ein soziales Medienvideo aufnehmen.
Das muss man tatsächlich bedenken. Deswegen, also so, wir haben für diese Kropalla-Sendung einiges Lob bekommen und eben aber auch diese fundamentale Kritik, die da heißt, ihr seid am Ende nur ein Vehikel und ihr macht sie auf die Art und Weise seriös. Ich finde, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und was wir tun, ist, wir überlegen uns eigentlich jedes Mal ganz genau, laden wir ein erstens, wenn ja, wen und zu welchem Thema. Ich habe im Moment das Gefühl, dass die AfD als Partei noch so viel an eigener Bestimmung zu klären hat, also steht sie auf dem Boden des Grundgesetzes oder nicht, dass ich eigentlich mit ihr im Moment eigentlich nur über das Thema reden möchte, bevor ich mich mit dem auseinandersetze, was sie als Themen in die Wahlkämpfe einbringen. So, aber das wird sich natürlich auch nicht richtig durchhalten lassen. Deswegen ist es von mir jetzt auch eine wachsweiche Antwort, wenn Sie so wollen. Es gibt keine absolut richtige und keine absolut falsche Umgehensweise. Und jeder, der was anderes behauptet, hat es, glaube ich, auch noch nicht ganz durchdrungen.
Könnten Sie denn überhaupt als ARD-Sendung sagen, wir laden keine AfD-Politiker mehr ein?
Also es gibt Wahlkampf Vorberichterstattung, da können Sie es nicht tun, da haben Sie Spitzenkandidaten. Deswegen werden die Kollegen in Thüringen natürlich auch sich mit Herrn Höcke auseinandersetzen, im Rahmen eben der anderen Spitzenkandidaten. Das ist ein öffentlich-rechtliches Gebot, auch wenn die AfD der Meinung ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen an sich ganz abgeschafft gehören, heißt es nicht, dass man die eigenen Regeln deshalb ganz ändert. Also das müssen die tun, die Nachrichten müssen eine im Bundestag vertretene Partei natürlich abbilden mit dem, was sie sagt. Ob wir es tun als ein Debattierformat, ist dann tatsächlich eher eine Frage der Abwägung, mal so, mal so.
Ich fand, es gab jetzt gerade in den letzten Wochen interessante Wege und sehr unterschiedliche Wege, mit AfD-Politikern umzugehen. Thilo Jung mit Maximilian Krah.
Haben Sie tatsächlich die ganzen 4,5 Stunden
angeguckt? Ich saß im Flieger aus Tel Aviv nach Berlin und hatte genau diese Flugzeit, ich glaube, so noch mehr, fast 5 Stunden.
Ja, aber
so.
Er hat 4,5 gefragt und dann gab es 2 Stunden, ja, die Community.
Genau. Und was mich da erschreckt hat, rein persönlich muss ich sagen, als jemand, der jetzt ganz sicher nicht der AfD nahe stünde, ist, dass der Krah, ich glaube gerade beim Podcast, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich ihn im Video gesehen hätte, auf mich rhetorisch exzellent gewirkt hat und leider in Teilen ein paar Punkte gemacht hat, wo ich dann ins Nachdenken kam und so ein ganz ungutes Gefühl in mir hatte und dachte, bei der einen Sache, da hat er vielleicht sogar einen Punkt. Also das war mein Gefühl bei dem Interview hören mit Maximilian Krah. Und Thilo war ihm gegenüber ja fast genauso, wie er mit allen Politikern ist, nämlich sehr nah, sehr auch freundlich.
Fängt schon beim Du an.
Genau, beim Du. Und es war dann sehr vermenschlicht. Und ich habe mich gefragt, ist das die richtige Form? Ich fand es wiederum sehr interessant, mir das anzuhören, weil es mal eine ganz andere Seite gegeben hat.
Erstens ist es immer so, dass wenn Sie rechts und rechtsextreme Politiker, also rechtsextreme vor allem, fragen, das sind natürlich immer die einfachen Antworten. Immer eine einfache Antwort. Und natürlich klingt das so, dass man sagt, ja klar, bestens. Und es ist eben nicht so einfach. Und das ist ja genau das, was Populismus ja auch gerne ausblendet. Alles, was die Dinge etwas komplexer macht, ist ausgeblendet. Aber das muss ja Herrn Krah nicht kümmern. Ich glaube, das ist immer schwieriger. Also wir haben vor Jahrzehnten, muss ich schon mal sagen, ein Streitgespräch zwischen Gregor Gysi und Jörg Haider, damals FPÖ-Chef in Österreich, geführt. Und Gysi ist nun wirklich, der war auch damals, das war 30 Jahre jetzt her, war wirklich auf dem Höhepunkt seiner rhetorischen Brillanz. Ja. Der Haider hat immer nur ganz kurz geredet und hat so ganz einfache Sachen gesagt. Und der ging durch dieses Interview mit einem Punkt, Sieg nach Punkten, so ungefähr. Und dann habe ich auch den Gysi nachher gefragt und gesagt, Herr Gysi, also das, wie kommt denn das? Und er sagte, es sind einfach, also einfache Antworten. Hier, Integration, alle raus. Ist natürlich eine einfache Antwort. Jeder weiß, dass es so nicht geht. Aus unterschiedlichsten Gründen nicht geht. Ukraine-Krieg, Friedensverhandlungen, jetzt führen. Waffenstillstand, jetzt machen. Das ist natürlich alles, klingt alles, ja sicher, sage ich, ja sicher. Ich möchte gerne jetzt einen Waffenstillstand. Das klingt alles toll. Aber es ist eben nicht so einfach. Und ich glaube, die kommen halt mit ihrer Einfachheit, mit der Vereinfachung dann auch durch.
Noch ein anderes Beispiel war das sogenannte TV-Duell von Björn Höcke gegen Mario Vogt hier bei der Welt. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ich bin noch nicht ganz fertig damit, es zu gucken. Das heißt, ich war gar nicht in Deutschland und habe dann erstmal gelesen darüber. Und mir scheint so, dass Herr Vogt vor allem gewonnen hat, dadurch, dass man ihn überhaupt wahrgenommen hat. Den kannten vorher gar nicht so viele. Also aus seiner Sicht ist das, glaube ich, 1:1 aufgegangen. Was Herrn Höcke angeht, das ist zum Beispiel jemand, bei dem ich mit einer großen Widerständen mir den als Interviewpartner.
Sie haben ihn noch nie interviewt?
Ich habe den mal vor ganz vielen Jahren, da hießen wir noch Menschen bei Maischberger, da haben wir ihn zusammen mit Olivia Jones in einer Sendung gehabt. Da ging es um diese Genderfragen, kulturelle Fragen. Und da war er ein ganz junger, aufstrebender, noch weitgehend unbekannter Politiker. Seitdem aber nicht mehr, nein. Ich habe aber sein Buch gelesen und ich kann nur jedem, der ein bisschen mehr wissen möchte über das, was passieren könnte, wenn die AfD regiert, das heißt nie zweimal im selben Fluss. Ich verschicke das auch immer als PDF, denn da steht ganz viel von dem drin, was wirklich gedacht wird und im Zweifel dann aber auch nicht laut gesagt wird. Also das ist ja auch etwas, was stimmt, die Art und Weise, wie gelogen wird, ist einfach größer bei manchen Protagonisten dieser Partei.
Was mir aufgefallen ist an dem Gespräch oder worüber ich nachgedacht habe, ist, wie häufig darf man dann vermeintlich Partei ergreifen, indem man bei so einem Duell jetzt ja dazwischen geht und dann Herrn Höcke natürlich mehr stellt als Herrn Vogt, weil seine Thesen eben
ganz schwierig.
So, und das ist ja wiederum die schwierige journalistische Frage.
Dann. Absolut, das ist auch wirklich schwierig. Also und dann geht's ja immer 2-1 oder 3-1 oder 4-1 aus. Also
was denken denn die Höcke-Wähler in dem Moment oder die Sympathisanten denken ganz die schwierig. Dann? Ne, die haben sich alle gegen uns verschworen.
Ja, ich finde es ganz schwierig, deshalb, weil man ja eben auch 10%, wenn du an 90 weißt, man weiß ja so viel und denkt sich dann immer, das muss man jetzt alles dazugeben. Also das sind alles Erwägungen, die wir wirklich, also einmal die Woche sitzen wir da und überlegen, ist es jetzt ein Thema, ist das Thema ein Thema oder wie macht man es oder macht man es gar nicht. Ich kann Ihnen darauf keine gute und keine abschließend erst recht keine einfache Antwort geben.
Noch ein drittes Beispiel, das war Herr Kupala beim Joska im Einzelinterview und sie hat es ja auch versucht, so ein bisschen fast auf die private Weise zu machen und dann ging es die Eingangsfrage, da ging es glaube ich um Bargeld und ne, um die Frage, wie viel hat er dabei und auch ein bisschen um seine Frau und da habe ich dann auch länger reflektiert und hatte erst so das Gefühl und dachte, na, ist eigentlich die falsche Art, ihn zu interviewen und dann wiederum habe ich darüber nachgedacht, naja gut, aber wenn das das Konzept der Sendung ist und man auch Friedrich Merz und alle anderen so interviewt, dann wäre es ja auch unfair, ihm das nicht zu geben.
Aber was ist denn das Konzept einer Sendung? Also ich glaube nicht, dass sie so festgelegt ist, dass eben, also wir versuchen das, was wir als Konzept haben, immer wieder anzupassen. Mhm. Auch genau auf die, die uns da gegenüber sitzen. Und ich glaube, so viel Freiheit muss auch sein. Aber klar hilft es nicht, am Ende nur draufzuhauen und das von Anfang an wahrscheinlich.
Weil das haben wir in den letzten Jahren erlebt, ja. Also
ja.
Dieses Nicht-Einladen hat ja auch zu...
Also wir haben, die Talkshows haben sehr früh den Vorwurf bekommen, wir hätten die AfD erst groß gemacht. Das war meiner Meinung nach immer schon falsch, weil die AfD war einfach schon groß und zwar damals nur auf Facebook. Aber sie waren in den sozialen Medien, waren die schon enorm groß. Sie haben viel besser als alle anderen Parteien verstanden, ihre eigene Klientel da zu erreichen. Und die, dann hat man sie eine Weile lang, haben wir sie als sehr stark immer wieder dann auch als Gäste gehabt, weil sie ein Alleinstellungsmerkmal hatten, zum Beispiel bei der Eurokrise. Die Frage eben.
Aber es war eine andere AfD damals.
Anyway, nein, aber sie hatte schon auch Züge dieser AfD. Bei der Flüchtlingsfrage waren sie wahrscheinlich auch diejenigen, die am Anfang am härtesten gegengehalten haben. So, und dann ging die Frage los, wohin verändert sich, also wie verändert sich diese Partei? Und dieser Prozess ist mittendrin noch. Also welches Lager behält die Überhand? Und wenn es das Höcke-Lager ist, dann ist es ganz klar eine rechtsextreme Partei. Und dann muss man, glaube ich, einfach auch die Art und Weise, wie man mit ihr umgeht, differenzieren von anderen Parteien. Und solange das...
Gerade in Deutschland.
Ganz genau. Und deswegen, dann haben wir eine Weile lang weniger AfD eingeladen. In dieser Zeit sind sie erst richtig stark geworden. Seitdem die Ampel regiert, erst recht. Also da waren die gar nicht, da konnte man gar nicht die Talkshows dafür verantwortlich machen, weil sie waren gar nicht zu Gast. Das heißt also, es gibt einfach einen Resonanzboden, der da ist. Und es ist ziemlich vermessen zu sagen, nur das, was im Fernsehen stattfindet, im linearen Fernsehen, bestimmt den Diskurs. Nichts wäre falscher als das.
Genau das, was Sie ja angesprochen haben, eben auch bei der Frage der Auswahl dann von Videos, von kurzen Videos bei TikTok, bei Instagram, was dann die AfD nutzt und wodurch sie ja...
Was machen übrigens andere Parteien
klar,
auch. Natürlich
klar.
Nutzt jeder seine Bits and Pieces, um dann sich selber in der eigenen Klientel nochmal als Sieger zu präsentieren.
Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass die AfD das Fernsehen gar nicht mehr bräuchte, um groß zu sein oder noch größer zu werden?
Ich glaube, dass ohnehin diese, also ich habe es ja bei Döpfner gerade zitiert, Gerhard Schröder sagte, zum Regieren brauche ich nur Bild, Bams und Glotze. Also das Fernsehen, die Bildzeitung und die Bild am Sonntag. Das ist schon längst nicht mehr so. Also ich glaube, dass hier Twitter ist eigentlich das Medium, auf dem Politiker, ohne dass sie gefragt werden, ohne dass jemand kritisch nachfragt, einfach erstmal ihre Mitteilungen rausblasen. Spätestens seit Donald Trump wissen wir, dass auch ohne Sender im Rücken all das, was er sagt, ankommt bei denen, die seine Anhänger sind und übrigens auch bei denen, die seine Anhänger noch nicht sind, auch interessehalber. Nein, wir sind ein Player unter mehreren, das muss uns bewusst sein.
Sind Sie selbst viel bei X oder wo informieren Sie sich?
Ich finde, dass der das sehr nachgelassen hat als echtes Informationsmedium, aber es ist immer noch das Nummer eins Medium, wenn es um politische Kommunikation geht, natürlich. Sind wir da, natürlich sind wir aber auch bei Instagram, natürlich gucken wir auf TikTok. Also ich selber bin froh, dass ich echt ein Team habe, das dann eben auch sehr gezielt dann immer schaut, wer macht was wo. Weil man würde ja seinen Tag damit verbringen können, einfach nur allen zu folgen. Und das wäre dann schon der ganze Tag gewesen.
Wir haben schon im Zusammenhang mit der AfD über Gästeauswahl in Talkshows gesprochen. Mhm. Es gibt da ja immer wieder Diskussionen, also die eine ist die Frage, ne, wird die AfD benachteiligt oder nicht, aber es wird ja auch darüber diskutiert, ob bei den Themen eben immer alle Seiten abgebildet werden tatsächlich. Mhm. Ich will mal anfangen bei der Frage, wenn wir uns politische Diskussionen, damit meine ich jetzt gar nicht nur jetzt Ihre Sendung, anschauen, dass es offenbar schwierig scheint, konservative bis, ich nenne es jetzt mal rechtskonservative Journalisten zu finden. Ist das so?
Nein, also das kommt drauf an, wo man sie verortet. Also wir haben die Neue Züricher Zeitung zum Beispiel hier, die ich als sehr, sehr dezidiert konservativ sehe. Ich finde auch, dass viele Autoren und Autorinnen der Welt dezidiert konservative Positionen haben. Also es gibt schon eine ganze Menge, die man fragen kann.
Finden Sie, dass die genügend stattfinden?
Bei uns ja. Also wir versuchen es ja nun wirklich gerade dadurch, dass wir dieses Panel haben. Das geht nicht immer auf. Also weil auch in manchen Fragen dieses alte Rechts-Links-Schema, also hier ist die Süddeutsche Zeitung, da ist die FAZ, das funktioniert ja nicht mehr. Es gibt ganz viele Themen, wo die Allianzen plötzlich ganz anders verlaufen. Aber natürlich versuchen wir, diese drei, die da sitzen, so zu besetzen, dass da möglichst einer eher aus der Konservativen, der andere eher aus der linken Ecke und dann noch vielleicht jemanden, der in der Mitte steht. Das ist ja schon das Prinzip. Manchmal geht das sehr, sehr gut auf und manchmal funktioniert das nicht so gut, je nachdem, welche Fragen man behandelt.
Fällt Ihnen ein dezidiert, sag ich jetzt mal, rechter Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein?
Oh ja.
Haben Sie einen Namen für mich?
Nein, also was ich weiß, auf was wir hinaus wollen. Also wir hatten Zeiten, in denen der Bayerische Rundfunk eine ganze Palette an dezidiert rechtskonservativen konservativen Stimmen hatten. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wie man das nennt. Aber da ist jetzt ein Chefredakteur zugange, für den das vielleicht so nicht mehr in 100% Ausbildung gilt. Aber es gibt trotzdem noch, wie ich finde, aufrechte konservative Kollegen.
Es gab eine Kollegin, ich glaube, sie war sogar bei Ihnen zu Gast von der ARD oder es war ein Tagesthemen-Kommentar, glaube ich, den sie gesprochen hatte, wo es auch ja eine dezidiert konservative Meinung, ich glaube, es ging um Migration und Flüchtlinge, zur Geltung kam. Und die hat dann sofort einen riesen Shitstorm bekommen bei X. Wie die Öffentlich-Rechtlichen sie dort so positionieren können.
Aber es gibt die Shitstorms, wissen Sie selber, es sind ein paar tausend Leute, ja. Aber die gibt's übrigens auch, wenn jemand dann dezidiert eine linke Position hat. Also jeder, der mit Meinung sich nach draußen wagt, kriegt es um die Nase und die Ohren gehauen. Und das ist auch gut so. Also ich glaube nicht, dass der Shitstorm größer war in dem Sinne als andersrum. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich finde, dass das gesamte Meinungsspektrum, außer Dinge, die hetzerisch, rassistisch, antisemitisch sind, sonst ist alles Meinung. Das ist keine Meinung. Und das muss alles stattfinden. Dafür kämpfe ich ja auch vehement.
Immer wieder werden da ja Meinungsumfragen zitiert. Ich glaube, die sind ja sehr unterschiedlich, wer jetzt vermeintlich was wählt bei öffentlich-rechtlichen Volontärinnen und Volontären. Und ohne da jetzt eine konkrete Zahl zu nennen, aber ganz generell wird darüber diskutiert oder es fällt auf, dass im Vergleich jetzt zum Durchschnitt der Deutschen mehr jüngere Journalistinnen und Journalisten Grün oder SPD wählen als jetzt der Durchschnitt in Deutschland, der sonst CDU oder FDP wählen würde. Ich glaube, das gilt sogar, also es ist mein Gefühl, auch jetzt nicht längst nicht nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern eigentlich für sehr viele Medienhäuser.
Außer Springer natürlich.
Das bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Wenn ich mir jetzt die jungen Kolleginnen und Kollegen anschaue, die bei uns zum Beispiel im Politikressort arbeiten, da würde ich jetzt nicht sofort sagen, ist völlig klar. Also wie vielleicht damals, als Sie bei Bild waren 1987, ich glaube, da war es noch klarer verortet.
Es war sicherlich klarer verortet. Ich komme aus dem Bayerischen Rundfunk, der durchaus klar verortet war. Und da war ein Parteibuch für die CSU sicherlich überhaupt kein Schaden, um da Karriere zu machen. Ich hatte es nicht, aber ich weiß nicht. Ich beschäftige mich nicht so sehr damit. Ich weiß, was der Vorwurf ist. Ich finde, jede Redaktion, jedes Haus hat darauf zu achten, dass das Meinungsspektrum, wenn es um Meinung geht, dass es abgebildet ist und dass bitte ansonsten die eigene Meinung einigermaßen in Zaum zu halten ist bei Nachrichten und Berichterstattung. Das ist die Verantwortung von allen Journalisten, meiner Meinung nach.
Wie nehmen Sie die Debatten um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell war in den letzten Jahren. Es ist ja sehr polarisiert.
Nee, Sie polarisieren vor allem die Bild-Zeitung.
Also ich finde auch da in dem Zusammenhang, dass es in den sozialen Medien durch zum Beispiel dieses, wie heißt es, öffentlich-rechtliche, gibt es so einen Account, der dann immer die vermeintlichen Skandale dort bei X.
Also ich bin ja so ein bisschen drin und draußen. Also erstens bin ich freie Journalistin, seitdem ich begonnen habe, und nie festangestellt gewesen. Ich habe auch bei privaten Medien gearbeitet und, wie ich ja gerade gesagt habe, zum Teil sogar bei der Bild-Zeitung. Also insofern bin ich ein bisschen differenzierter. Was ich wahrnehme, ist, dass es einen Vertrauensverlust gegeben hat. Wo das angefangen hat, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es hat tatsächlich schon 2014 mit der Krim-Berichterstattung etwas zu tun gehabt. Und da war der Vertrauensverlust interessanterweise der, dass wir zu Russland kritisch waren.
Wirklich? Zu kritisch? Interessant.
Ohne Scheiß. Das war der Vorwurf, dass da eben Maidan-Berichterstattung und so weiter, dass wir Fehler gemacht hätten und dass wir da auf der falschen Seite gewesen wären. Das war ein Einbruch, der erste, an den ich mich so ganz bewusst erinnern kann.
Wo haben Sie das wahrgenommen, mit Zuschauerzuschriften?
Das waren Zuschriften, das ist auch aufgearbeitet worden im Nachgang. Dann kam 2015, also die Flüchtlinge, die, und da nehme ich aber jetzt auch alle Medien mit ein, die, glaube ich, am Anfang wirklich das Gefühl hatten, hier passiert etwas, das in der Geschichte dieser Bundesrepublik oder der deutschen Geschichte überhaupt so außergewöhnlich ist. Und wir wollen alle nicht in diese xenophoben Abteilungen. Also war wahrscheinlich die positive Berichterstattung eine ganze Weile noch zu stark in eine Richtung gerannt, ja. Bis dann ein paar angefangen haben, umzuschwenken und möglicherweise einige zu spät auf die kritische Linie umgeschwenkt sind. Also da gab's nochmal so einen Einbruch. Ich glaube, ansonsten ist das Problem, dass viele glauben, wir zahlen für euch. Und zwar, ich finde, gemessen an dem, was man jetzt ausgibt für andere Streamer zum Beispiel, kriegst du für das, was du für Öffentlich-Rechtliche zahlst, ein solches Bouquet an Radio, Fernsehen, Internet. Das ist schon echt gewaltig. Aber wir sind in einer anderen Rechtfertigungssituation. Wir müssen viel besser arbeiten und wir müssen vor allem darauf schauen, wofür wir dieses Geld ausgeben. Das ist, glaube ich, der hauptsächliche Kritikpunkt, den ich wahrnehme, ist, ihr habt einen goldenen Arsch bezahlt bekommen, also tut was dafür, und zwar das Richtige. Gibt es nicht aus für Gebäude, gibt es nicht aus für Luxuskarossen oder für irgendwelche komischen Strukturen, die keiner mehr versteht. Das ist etwas, was ich wahrnehme, und dann ist das, färbt das vielleicht auf die Berichterstattung ab und sagt, und außerdem seid ihr alle rot-grün versifft. Den letzten Punkt würde ich so nicht stehen lassen, weil ich glaube, dass wir anders als andere Medien da, wo die Fehler passieren und wo auch tatsächlich auch mal etwas falsch geht, wirklich sehr selbstkritisch umgehen und dann auch Strukturen ändern. Aber die gesamte Gemengenlage ist natürlich eine, mit der wir umgehen müssen.
Ich möchte gerne nochmal über 2015 sprechen. Ehrlicherweise ging es mir ähnlich wie Sie. Ich habe selbst viel über Flüchtlinge berichtet, war in einem Flüchtlingsboot, habe aus den ganzen Ländern eben berichtet und war, würde ich heute rückblickend sagen, zu naiv, rein persönlich jetzt, in dem Blick auf das, auf die Probleme.
Absolut.
Und wenn ich heute drauf schaue, war es so, dass ich zumindest viele kritische Fragen nicht gestellt haben, beziehungsweise zu spät gestellt haben.
Ja.
Wie ging Ihnen das damals?
Ja, also wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, wann wir dann angefangen haben, die ersten auch, ich glaube, wir waren relativ schnell mit kritischen Stimmen, aber so die grundsätzliche Richtung war doch die, man muss diesen Menschen helfen. So wie es Ungarn macht, kann es nicht gut sein. Und deswegen lass uns erstmal versuchen, es irgendwie zu bewältigen. Das war, glaube ich, eine Grundhaltung, die sicherlich auch, also ich bin sicherlich auch eine von denen gewesen, die gedacht hat, ich muss jetzt da irgendwie zum Lageso gehen und da Kleider hinbringen, weil die Not so groß war. Das ist sicherlich ein Impuls gewesen, den ganz viele hatten, dass wir Integrationsprobleme haben, schon vorher hatten und auch heute haben, die nicht gelöst werden, steht auf dem anderen Blatt. Und ja, jetzt ist das Pendel gerade wieder ganz auf die andere Seite geschlagen, finde ich. Wir reden fast nur noch über das, was problematisch ist und blenden all das, was gut läuft, eigentlich aus. So kann es natürlich auch nicht sein. Also es ist, finde ich, ganz schwierig, da auch zu versuchen, dem Strom der Lemminge sozusagen ein bisschen zu entkommen. Aber ich glaube, dass wir relativ früh angefangen haben, auch schon die kritischen Stimmen mit reinzunehmen, weil das natürlich sich so gehört.
Wie schauen Sie jetzt darauf, wenn wir dann in Hamburg zum Beispiel diese Bilder mit dieser Kalifatsdemo sehen?
Ich habe dafür kein Verständnis. Ich habe sowieso für niemanden Verständnis, der Frauenrechte, Minderheitenrechte mit Füßen tritt. Ob das jetzt ein islamistischer Fundamentalist oder ein rechtsradikaler, biodeutscher Fundamentalist. Ich habe dafür kein Verständnis. Und ja, wenn es Mittel und Wege gibt, das zu verhindern, würde ich es gerne tun.
Macht Ihnen eine Sorge, in welche Richtung sich Deutschland entwickelt, oder ist das zu?
Natürlich macht es mir Sorge. Ich bin ja nicht blind. Also natürlich wachse ich auch in einer Stadt auf mit einem 17-Jährigen, in denen natürlich die Konflikte auch gerne auf der Straße ausgetragen werden. Klar habe ich Sorge.
Also Ihr Sohn, 17-Jähriger.
Richtig,
Sohn.
Ja. Also das ist natürlich, nun sind wir einfach in einer Transformationssituation, wie man so schön sagt. Auch da wieder, die einfachen Antworten helfen nicht. Ich kenne so viele, also wenn wir jetzt über Integrationsprobleme, ich kenne so viele gleichzeitig einfach so fantastisch integrierte oder einfach großartige Menschen, die leiden darunter, welches Bild sozusagen die Kalifatidioten abgeben. Und dann wird wieder der gesamte männliche Islam da mit reingezogen. Also,
und was ist aus Ihrer Sicht die richtige mediale Perspektive? Auch da gab es dann ja wieder Diskussionen, warum war das nicht in der Tagesschau, was diese Demo? Ja, die wurde dann wieder geführt, eher von auch einer sehr, ich nenne es jetzt mal Spitzenzielgruppe, die das diskutiert hat. Aber also da gibt's ja immer dann den Vorwurf, ne, an uns alle Medien, aber gerade dann eben an die öffentlich-rechtlichen Medien, dass man bestimmte Probleme bewusst verschweigt.
Also das ist Blödsinn. Das halte ich wirklich einfach für baren Blödsinn. Ich weiß nicht, was an diesen Tagen mit diesen Demonstrationen wo jetzt ganz genau gelaufen ist. Aber ich bin ziemlich sicher, wenn man jetzt nachschaut, dass man am Ende dann in der gesamten Berichterstattung und auch da wieder, wir sind ein föderales System. Es gibt nicht nur die Tagesschau um 20 Uhr, sondern es gibt auch welche tagsüber. Es gibt Tagesschau 24, das sehr differenziert, sehr umfassend berichtet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Vorwurf wirklich zu belegen ist am Ende und schon gar nicht durch Absicht. Das wäre wirklich Hanebüchen. Ich verstehe aber, dass interessierte Medien es versuchen, immer wieder daraus einen Vorwurf zu stricken, der so global ist, dass er schon alleine deshalb nicht stimmen kann.
Sie haben gerade Ihren 17-jährigen Sohn angesprochen. Wie verändert es Sie, also Ihr Blick auf politische Themen, dass Sie diesen Sohn haben und dass Sie damit mit Themen konfrontiert sind, die ja eben jünger sind und der Blick vielleicht ein ganz anderer ist, auch bei den großen Themen, also Ukraine, Israel, was in den Straßen in Deutschland los ist?
Also der 17-Jährige hilft mir jedenfalls in ganz vielen Hinsichten tiefer in Social Media einzutauchen, als ich es wahrscheinlich ohne ihn tun würde.
Also TikTok und?
Ja, TikTok ist nicht so seins. Ja. Aber ja, aber es gibt ein paar Trends, die ich sehe, die ich bestimmt früher, später gesehen hätte und die mir jetzt ein bisschen klarer vor Augen sind. Alle Themen, die wir gerade diskutieren, sei es die Wehrpflicht, also mein Sohn hat Geburtstag am 24. Februar.
Oh.
Und er wurde 15 an diesem Morgen, an dem wir aufgewacht sind und der Krieg begann. Und mein erster Gedanke wirklich war, an diesem Morgen, der wird es wieder mit der Wehrpflicht zu tun bekommen. Das war wirklich mein erster Gedanke, weil ich so sehr intensiv erlebt habe, wie eben dann irgendwann mal diese Wehrpflicht abgeschafft worden ist, dass ich dachte, das wird so nicht aufrechtzuerhalten sein. Das heißt also, natürlich ist mein Blick auf die großen Umwälzungen, sei es tatsächlich auch klimatische, politische, die Integration, die Wehrhaftigkeit, all diese, der Militarisierungsschub, den wir sicherlich haben werden, aus Gründen. Das ist natürlich mit dem Blick auf jemanden, der sein Leben gerade beginnt, anders, als wenn man das Gefühl hat, okay, ich hatte eine gute Zeit, unsere Generation war ziemlich privilegiert. Das verändert natürlich den Blick.
Guckt Ihr Sohn Ihre Sendung?
Ich schätze mal nein, nicht in der Gänze, aber klar, wir haben ja auch viele kleine Snippets und YouTube-Ausschnitte und er kriegt es auf jeden Fall mit. Er ist aber auch an einer sehr politischen Schule, die diskutieren sowieso sehr viel und machen viele Dinge, die ich ziemlich gut finde.
Und wenn Sie da den Medienkonsum sich anschauen bei diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, wie sehr wird das noch alles verändern, auch was im TV passiert?
Es hat schon alles verändert. Also wir senden natürlich im linearen Fernsehen für eine aussterbende Zielgruppe, wenn Sie so wollen. Also für eine kleiner werdende Zielgruppe. Und ich glaube, das Öffentlich-Rechtliche hat eine sehr, sehr große Aufgabe und das ist mir wirklich wichtig und ich weiß gar nicht, wie wir sie erfüllen, dahin zu gehen, wo jetzt die Zielgruppen sind. Und das müssen wir, weil ich glaube, dass gerade in den Zeiten von Fake News, in den Zeiten von KI-gesteuerten Fake News, die nochmal schwieriger zu entdecken sind, dafür das Geld da sein sollte, auch Berichterstattung zu haben, von der geprüft ist, dass sie richtig ist, dass sie ihre Quellen geprüft hat und solche Dinge mehr. Also wir müssen in die Social Medias, wir müssen in Streaming, wir müssen überall da sein, wo das Publikum jetzt ist.
Sie sind wahrscheinlich oder definitiv eine der bekanntesten Frauen in Deutschland, wenn sie auf der Straße angesprochen werden. Gibt es da auch Jugendliche oder jüngere Erwachsene, die Sie erkennen, oder ist das, merken Sie da Ihre Zielgruppe?
Mal so. Also in Berlin spricht einen sowieso nie jemand an, weil Berlin so cool ist und so viele Prominente auf der Straße hat. Man käme aus dem Ansprechen nie mehr raus. Nein, aber es gibt klar immer die Älteren, die kennen mich ohnehin auch schon länger, aber erstaunlich auch immer wieder Jugendliche oder junge Leute, die uns einfach auch wahrnehmen, weil wir auf YouTube einfach eine ganz gute Präsenz haben. Tagesschau 24 ist auch gut auf Instagram, also wir sind jetzt nicht ganz weit weg.
Zum Abschluss, Frau Marschall, was ich immer versuche, auch in meinem Podcast irgendwo noch ein bisschen Hoffnung zu geben oder Mut zu machen. Ich fand interessant, dass Sie in die Kirche wieder eingetreten sind, weil Sie, glaube ich, hier in Berlin am Zionskirchplatz, oder es ging
die
um die
Zionskirche, genau. Ist die Kirche quasi in meinem Sprengel, ja.
Sind Sie regelmäßig in der Kirche? Gibt Ihnen das was?
Nein. Ich bin total areligiös. Also das war ja schon, als ich konfirmiert wurde. Aber ich habe einfach eine Gemeinde damals gehabt, in der ich aufgewachsen bin in Bayern, die mit dazu beigetragen hat, dass ich angefangen habe, politisch zu denken. Und das war so meine Erfahrung mit meiner Gemeinde. Und dann bin ich ausgetreten aus Gründen, weil ich eben areligiös bin. Also
und auch geblieben?
Ich bin's immer noch.
Obwohl wieder in der Kirche?
Ja, das ist nicht der Grund, sondern der Grund, reinzugehen, ist nicht, dass ich jetzt wieder angefangen habe, an Gott zu glauben. Nein, das tue ich nicht. Aber ich habe angefangen, an diese Gemeinde zu glauben und an die Arbeit, die leisten. Und da ist zum Beispiel die Jugendarbeit dabei. Etwas, was ich total wertvoll finde. Und ja, das findet dort statt. Und es ist eine offene Kirche, die gibt eben auch der Kunst einen großen Raum. Und es ist eine soziale Kirche. Bonhoeffer hat da eben auch einen Konfirmandenkurs geleitet. Also mich inspiriert diese Kirche jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe. Und dann habe ich gedacht, mein Sohn ist getauft und da dann auch konfirmiert worden. Und die Konfirmationsfeier, die war so toll. Das war inspirierend. Und ich dachte, okay, ich spende zwar viel an diese Kirche, aber jetzt bin ich einfach auch wieder Mitglied des Vereins. Aber nein, wenn Sie jetzt ein Glaubensbekenntnis von mir haben wollten, das kriegen Sie nicht.
Wenn Sie an diese ganzen Nachrichten denken, an Ihren Sohn, an die Ukraine, an Israel, auch was in Deutschland auf den Straßen los ist, was gibt Ihnen da Mut oder Hoffnung oder Kraft?
Dass tatsächlich die Generation. Die Gen Z oder etwas, weil ich treffe so viele junge Leute, von denen ich weiß, die haben Energie, die wir schon vielleicht nicht mehr haben, um eben die Probleme ihrer Zeit zu lösen oder zumindest anzugehen oder mindestens darin nicht zu verzweifeln. Immer wenn ich die treffe und wenn ich Menschen aus den Generationen, die jünger sind, treffe, denke ich, so schlimm wird's nicht werden.
Herzlichen Dank, Sandra Maischberger, für den Besuch.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr eine Bewertung dalassen würdet, das würde mich wahnsinnig freuen, egal ob bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr den Podcast gehört habt. Und neben einer Bewertung könnt ihr auch einen Kommentar dalassen, was euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Ich bedanke mich bei der Redaktion, bei Philipp Piatow und Daniel van Moll, bei der Produktion, bei Serdar Dennis und für diejenigen, die die Aufnahmen mit mir aus aller Welt machen, Yorgos Moutafis und Vadim Moisenko.